habe gedroht, ein Mitglied der Gemeinde als Esel verkleiden zu lassen und vorne an der Tür anbinden zu lassen. Aber ich habe mich doch nicht getraut, wirklich jemanden in Kostüm zu stellen. Ich habe einen Freund, der hat ein Buch geschrieben für Geschäftsleute. Das heißt Donkey Business, also Esel-Commerce. Und seine These ist, dass die viele Geschichten in der Bibel über Esel sehr viel Bedeutung in sich tragen. Und er ist der Überzeugung, dass Esel in der Bibel häufig sozusagen das Geschäft abbilden, also Business, Commerce. Und das wissen wir auch schon, wenn wir an die Hauptpersonen der Bibel anschauen, wenn wir Abraham zum Beispiel anschauen, der hatte Eselherden. Das war ein guter Teil seines Vermögens. Er war wohlhabend wegen dieser Esel. Ich weiß nicht, was er damit gemacht hat, ob er Karawane geführt hat oder ob er sie verkauft hat an Leute, als er durch die Lande gezogen ist. Auf jeden Fall wird er bezeichnet als wohlhabender Mann und aufgrund von dieser Esel. Und sogar als Abraham auf den Berg stieg mit seinem Sohn, um ihm zu opfern, war ein Esel mit im Spiel. Erinnert ihr euch noch? Der Esel hat das Holz getragen für diese Opfer. Also Opfer sind ganz bedeutsam, auch in Bezug auf Esel. Und Esel, wenn wir die in der Bibel lesen, gehen wir meist ziemlich schnell vorüber, weil sie für uns nicht so eine große Bedeutung haben. Aber auf jeden Fall, Esel hatten Bedeutung, sie waren Wertobjekte in der damaligen Zeit. Und ich möchte zwei Eselgeschichten mit euch ein bisschen besprechen heute. Die eine Geschichte kennt ihr schon sehr gut. Meistens hören wir diese Geschichte am Palmsonntag, weil es geht um den Einzug Jesu nach Jerusalem. Aber das werden wir heute nicht besprechen, sondern, jetzt muss ich gucken. Okay. Jesus war mit seinen Jüngern inzwischen in der Nähe von Jerusalem gekommen. Kurz bevor sie Bethanien erreichten, schickte Jesus zwei der Jünger voraus mit dem Auftrag: Geht in das Dorf da vorne, gleich am Ortseingang werdet ihr einen jungen Esel finden, der dort angebunden ist. Auf ihm ist noch nie jemand geritten. Bindet ihn los und bringt ihn her. Sollte euch jemand fragen, was ihr da tut, dann sagt einfach: Der Herr braucht das Tier, aber er wird es bald wieder zurückschicken. Man kann die Frage stellen, warum hat Jesus diese Anweisung gegeben in Vers 3? Sollte jemand fragen. Aber ich denke, es liegt auf der Hand, wenn ein Esel ein Wertobjekt ist, ein Vermögen war in der damaligen Zeit, ob für Transport oder zum Reiten, auf jeden Fall ist es nicht verwunderlich, dass die Ortsleute, die lokale Wachleute, geguckt haben, wer bindet diesen Esel los. Wir kennen diesen Esel, wir kennen den Besitzer. Was macht er mit denen? Habt ihr das Recht dazu? Aber die Geschichte geht weiter. Da machten die zwei sich auf den Weg und fanden den Esel draußen auf der Straße am Tor angebunden. Sie banden ihm los, aber einige Leute, die dabei standen, fragten: Was macht ihr denn da? Warum bindet ihr den Esel los? Sie antwortete, so wie Jesus ihnen gesagt hatte. Da ließ man sie gewähren. Die Jünger brachten den jungen Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel auf das Tier und er setzte sich drauf. Viele Leute breiteten ihre Kleider als Teppich vor ihm aus, andere legten Zweige auf den Weg, die sie von Bauern auf den Feldern abgerissen hatten. Vor und hinter ihm drängten sich die Menschen und riefen: Gelobt sei Gott und gepriesen sei, der in seinem Auftrag kommt. Gesegnet sei das Königreich unseres Vorfahren David. das nun kommt. Gelobt sei Gott hoch im Himmel. So zog Jesus in Jerusalem ein. In Johannes steht was Weiteres, dass die Jünger doch nicht verstanden, worum es ging bei diesem Esel damals. Jesus ging ja meistens zu Fuß mit den Jüngern. Das kennen wir, das erwarten wir eigentlich von Jesus. Es wäre eigentlich gegen seine Gehabe sozusagen zu reiten und die Jünger zu Fuß gehen zu lassen. In Matthäus 21, wo diese Geschichte auch erzählt wird, wird eindeutig gesagt, dass diese Eselreiterei etwas Prophetisches an sich hatte. Das war die Erfüllung von einer Prophetie im Alten Testament. Dies war nicht nur ein Sonntagsesel, ein Palmsonntagsesel, sondern es war eine messianische Esel. Da steht, freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion, jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen einer Esel. Ich finde es interessant, dass die Jünger wirklich den Esel geholt haben. Ich bin sicher, denn wenn Petrus dabei gewesen wäre, hätte er gesagt, unterwegs den Esel abzuholen, naja, ein Esel ist gut, aber ist es Jesus, von dem wir hier sprechen? Lass uns ein richtig königlicher Eintritt in Jerusalem vorbereiten. Wir mieten uns ein Pferd, möglichst weiß und groß, ne? So wie die Könige benutzen, wenn sie einreiten in Jerusalem, oder die Kriegsheeren, die Generäle, wie sie waren. Das machen wir für Jesus, wir machen ihn ganz groß. So hätte Petrus das gemacht. Denn dieser Esel hat eine besondere Rolle zu spielen. Er sollte diese Prophezeiung vom Alten Testament erfüllen und hinweisen, dass Jesus der Messias sei, der König der Juden. Und wir wissen von der Geschichte, dass Pilatus das erkannt hat. Das war die Anklageschrift an ihm, dass Jesus behauptete, König zu sein. Und wer hat das behauptet? Die führenden Leute in Jerusalem. Denn sie kannten die Prophezeiung. Die wussten, dass Jesus durch diesen Akt auf dem Esel gehuldigt werden von dem ganzen Volk, eigentlich den Anspruch hatte, König zu sein. Und Pilatus hat das sogar auf dem Kreuz geschrieben, wenn ihr euch erinnert, König der Juden. Und die führenden Leute haben gesagt, nee, er behauptete, König der Juden zu sein. Wo hat er das behauptet? Indem er nach Jerusalem geritten ist, auf diesem Esel. Genau das war das Problem. Dieser Esel hatte sozusagen, war ein Skandal für die Leute, ein Anstoß für die führenden Leute. Und es hat letzten Endes auch Jesu Tod gebracht. Warum diese Geschichten? Ich komme doch nicht mit dem Technik zurecht. Warum diese Geschichten in Juli? Also wie gesagt, ich habe neulich dieses Buch in der Hand bekommen und habe daran angefangen, diese Eselgeschichten zu lesen. Und diese Geschichte von Jesus und seinen Einzug und die Bedeutung von diesem Esel ist mir aufgefallen. Ich habe aber Probleme gehabt, bei der Vorbereitung der Predigt mich auf einen Titel zu einigen mit mir selbst. Den ersten Titel, den ich hatte, war hier, dein Vermögen losbinden und Jesus damit dienen. Jeder Geschäftsmann weiß, wenn sein Vermögen gebunden ist, dann kann er nichts damit anfangen. Wenn es in Geräte oder Gebäuden festgebunden ist, hat er keine Liquidität und er kann nicht handeln. Aber in diesem Fall hat der Besitzer ganz bewusst diesen Esel vor seinem Tor angebunden. Denn dieser Esel hatte einen Ruf zu erfüllen. Er sollte Jesus dienen. Ich kannte eine Geschichte von einem Geschäftsmann, der war ein bisschen anders gelagert als der reiche Kornbauer, von dem wir vorher gehört haben. Aber er hatte auch Vermögen und war auch erfolgreich. Und wahrscheinlich war das auch so in seinem Leben, dass er nicht immer Geld zur Verfügung hatte, sondern nur, wenn größere Umsätze gemacht worden ist. Auf jeden Fall, als er diese Geschichte in der Bibel gelesen hat, hat er gesagt, ja, ich sehe das genauso. Ich möchte Jesus dienen mit meinem Vermögen. Und ich sehe oft, dass das Reich Gottes Bedarf hat an Geld. Und ich würde gerne mein Vermögen einsetzen dafür. Aber oft ist es so, wenn ich geben möchte, habe ich nichts. Und so hat er überlegt, ist zur Bank gegangen, hat ein Bankkonto eröffnet mit dem Namen Der Herr bedarf es. Und dann, als er erfolgreich war, als er Geld gesammelt hat, hat er einen Teil davon sofort auf dieses Konto gelegt. Denn er sagte sich, jetzt, wenn der Herr mich ruft, jetzt, wo ich Bedürfnisse sehe, jetzt, wo ich erkenne, hier könnte ich investieren in das Reich Gottes, kann ich sofort einsetzen, das nötige Geld, und kann sofort mithelfen, dass das Reich gebaut wird. Vielleicht wäre das eine Idee für euch, zur Bank zu gehen, ein Konto, solches Konto zu eröffnen. Der Meister hat Bedarf. Ein Vorschlag könnte sein, am Ende des Monats, wenn ihr Überfluss habt, sofort das Geld auf das extra Konto zu legen. Und dann, wenn Bedarf ist, wenn der Herr zu euch spricht, wenn Nöte erscheinen, das Geld weiterzugeben. Bei uns in meiner Arbeit bei Kompass, wir nennen das Überfluss. Dass Gott uns genug gibt für unser Leben, das ist sein Versprechen in Matthäus 6. Aber wenn Überfluss entsteht, dann sollten wir nicht einfach unser Auto vergrößern oder unser Haus vergrößern, sei denn der Herr das segnet und sagt, so sei es. Aber vielleicht ist dieser Überfluss, der entsteht, für einen bestimmten Zweck. Vielleicht ist unser Vermögen, unser Überfluss dafür bestimmt, den Ruf Gottes zu folgen und ihm zu dienen. Gestern war ich mit einigen Leuten und haben über dieses Thema geredet. Und die eine Frau sagte mir, ja, ich gebe nur regelmäßig. Ich mag das nicht, immer zu fragen, was soll ich geben und was nicht. Ich mache das klar mit Gott und dann läuft der Dauerauftrag. Und als Kassierer einer Gemeinde kann ich euch sagen, die Daueraufträge sind sehr liebsam, ja? Weil das Geld läuft. Ja, ob man zum Gottesdienst kommt oder nicht, ja? Und das hilft der Gemeinde ungemein, so regelmäßige Spenden zu haben. Aber eine andere Frau, die dabei war gestern, sagte, ja, aber ich denke gar nicht mehr dran auf diesen Dauerauftrag. Es berührt mich gar nicht. Ich habe mich entschieden, ich mache das, ist auch gut so. Ich mache das gerne, aber es berührt mich emotional gar nicht. Vielleicht das erste Mal, als ich das ausgefüllt habe und den Betrag festgelegt habe. Aber sonst bewegt mich das nicht so sehr. Deshalb gebe ich gerne spontan, wenn der Herr mich bewegt, wenn irgendein Bedürfnis da ist. Und so war das auch bei diesem Geschäftsmann. Er wollte spontan, wenn Bedarf ist, geben. Also Vermögen losbinden und Jesus damit dienen. Aber ich kam auf ein zweiter Titel. Ich finde, Jesus bittet um das Vermögen dieses Mannes. Es ist nicht zufällig, dass dieser Esel an diesem Palmsonntag vor der Tür angebunden ist. Ich glaube, Jesus kannte diesen Mann. Ich glaube, dass Jesus bei einem Besuch ihn gefragt hat und gebeten hat, darf ich euer Esel ausleihen? an diesem bestimmten Tag. Ich habe was vor. Ich glaube, dass Jesus ihm direkt gefragt hat. Jesus hat das nicht dem Zufall überlassen, dass er diese Prophetie erfüllen konnte. Gut, er hätte einfach einen Esel aus der Luft vielleicht schaffen können, nicht vielleicht, er hätte das machen können, aber er hat sich entschieden, diesen Eselbesitzer zu beteiligen an dem, was er tut. Und deshalb, glaube ich, hat er ihn gefragt und deshalb hat er den bestellt, diesen Esel bestellt für diese bestimmte Zeit. Und man sieht an dieser Beschreibung, vor dem Tor wurde dieser Esel angebunden. Er war schon vorbereitet. Das heißt, der Geschäftsmann hat diesen Esel schon gefuttert und bewässert und ihm bereitgestellt, sodass die Jünger ihn einfach abholen konnten und zu Jesus zu bringen können. Und das finde ich enorm. Wie gesagt, der Besitzer bereitet den Esel vor. Und ich finde seine Haltung eigentlich ganz toll. Er sagt nicht, mal sehen, ob Jesus kommt und die Jünger, und dann mache ich den Esel fertig, sondern er wusste, da ist Bedarf und da hat Jesus mich gefragt und ich bin treu und ich tue das, was er mir aufgetragen hat. Der Besitzer hätte sagen können, naja, du kannst alles haben von mir, Jesus, aber nicht mein Esel. Das ist ja zu kostbar. Oder, naja, Feiertag, ne? Also Höchstbetrieb, ich kann Geld gut verdienen an dem Tag, indem ich das ausleihe, ja? Für Kinderreiten oder so, ne? Wahrscheinlich war das nicht damals der Fall, aber man kann sich vorstellen, dass Geschäfte gut gemacht werden könnten an solchen Feiertagen. Oder er hätte auch sagen können, naja, den Esel kannst du haben, aber den Fohlen, das ist nicht, es ist zu jung. Zu jung darf man noch nicht reiten, ist noch nicht eingeritten. Was ist, wenn was geschieht? Oh meine Güte, ich habe ganz vergessen, die Versicherung wird gar nicht hier tragen. Also niemand darf den Esel führen, außer mich. Ja? Aber hat er nicht gemacht. Er hat die Haltung gehabt, ich gebe mein Vermögen hin, damit Jesus gedient wird. Ich finde es auch interessant, dass die Jünger auch, wie gesagt, die Anweisung genau befolgt haben. Sie haben kein Pferd geholt, sie haben nicht einen größeren Esel oder einen weißen Esel gesucht, sondern sie haben den Esel, den Jesus vorbereitet hatte, abgeholt, obwohl sie den Auftrag nicht verstanden haben. Aber wenn Petrus den weißen Pferd geholt hätte, was wäre mit dieser Prophetie geworden? Nichts. Und interessant, in dieser Passage steht, der König kommt reitend auf eine Eselin oder Fohlen einer Esel, kommt nicht stolz daher, sondern demütig auf dem Esel. Das heißt, Jesus machte auch ein Statement, indem er auf dem Esel gekommen ist und nicht auf dem Pferd. Das war vielleicht die Erwartung, die das Volk und vielleicht auch die Jünger hatten an Jesu, aber das war nicht Jesu Wunsch. Also ich finde es toll, dass der Besitzer und auch die Jünger die Anweisung Jesu gefolgt haben. Die waren gehorsam in kleinen Dingen. Hudson Taylor, ein Missionar aus dem vergangenen Jahrhundert, sagte, kleine Dinge sind kleine Dinge, aber Treue in kleinen Dingen ist etwas Großes. Diese Menschen haben das getan, was Jesus von ihnen verlangt hat. Ein Verwalter, es wird erwartet, dass ein Verwalter vom anvertrauten Gut treu ist. Ich vertraue meine Gelder niemand an, der untreu ist. Das wäre doch dumm. Die Grundvoraussetzung für einen Verwalter, einen Manager, ist, dass er treu und sich an meine Anweisungen, an meinen Wünschen hält als Investor. Und der Eselbesitzer und die Jünger haben genau das gemacht. Aber ich möchte eine zweite Geschichte kurz andeuten. Es ist relevant, weil es einen Kontrast bildet zu diesem Eselbesitzer und die Jünger. Und das ist Saul, der König. Auch hier spielte ein Esel mit. Ich weiß nicht, ob ihr so gut diese Geschichte kennt. Die verlorene Esel. Der Vater von Saul war auch ein wohlhabender Mann. Der hatte sogar eine Herde Esel. Diese Herde ist aber abgekommen, verloren gegangen. Und er beauftragte seinen Sohn und einen Diener, diese Esel zu suchen. Saul kommt aus dem kleinsten Volk, die Benjamiter. Das war gleich in der Nähe von Jerusalem. Und er und sein Diener machten sich auf den Weg, diese Eselherde zu suchen. Und die sind einige Tage unterwegs. Sogar am Ende ist der Vorrat ausgegangen. Die sind durch Benjamin durchgequert, dann das Volk Ephraim, das war ein etwas größeres Volk, also Stamm. Und die waren mehrere Tage unterwegs. Ich denke, die sind mindestens 30 Kilometer marschiert, um diese Esel zu finden. Ich weiß nicht, ob sie so gegangen sind oder ob es irgendwie so ein Pfad, den sie verfolgt haben. Auf jeden Fall war das eine längere Reise. Manchmal bringt Gott uns auf ungewöhnliche Weise dorthin, wo er uns seinen Willen offenbaren kann. Und so war das bei Saul und seinen Diener. Saul war am Ende, er sagte, ich bin fertig, ich will nach Hause, ich habe Hunger, die Esel sind nicht zu finden und mein Vater wird sich jetzt Sorgen machen um mich, weil ich so lange weg bin. Er wollte nur nach Hause. Aber sein Diener sagt, hey, gleich um die Ecke wohnt ein Seher, ein Prophet, den Samuel. Vielleicht sollten wir dahin gehen und ihn fragen, ob er uns sagen kann, was mit den Eseln passiert ist. Und so war das auch. Die haben Samuel angetroffen. Samuel hatte eine Vision und Gott hat ihm gesagt, dieser Mann, der kommt zu dir morgen, er wird der erste König von Israel. Salbe ihn und schick ihn nach Hause, denn die Esel sind wieder zu Hause. Und das hat er dann auch gemacht. In 1. Samuel 9 bekommt Saul die Salbung und wird gesagt, du wirst König sein. Dein erster Auftrag wird sein, den Krieg zu führen gegen die Philister, die eingefallen sind. Und du sollst das Volk retten. Gottes Wille war eigentlich klar in der Sache. Und Samuel hatte Saul mehrmals gesagt, was geschehen wird auf dem Weg nach Hause, als Bestätigung für diese Prophezeiung, die er gemacht hat. Die Esel werden gefunden und drei verschiedene Dinge werden geschehen. Saul erlebt eine Erneuerung. In 1. Samuel Kapitel 10, Vers 9 steht, und Gott veränderte ihn vollkommen. Es wird sogar erzählt von dieser Geschichte, die ihr sicher alle kennt. Saul kommt eine Gruppe von Propheten vorbei, die Ekstase, Träume hatten. Und Saul wird ergriffen von dieser gottesdienstlichen Veranstaltung und fängt an, selber Äußerungen zu machen und Ekstase zu fallen, sodass die Leute ringsherum sagen, hey, das ist doch Saul, der ist doch ein Landjunge. Was macht er unter den Propheten? Macht er jetzt mit bei der Prophetenschule? Also Saul hatte schon Erfahrung gemacht mit Gott, er hatte Bestätigung erlebt, er war auf dem guten Weg, auch sein Leben zu ändern. Aber wie das so ist, er kommt wieder nach Hause. Nach der Freizeit kommt man wieder zu Hause und alles ist beim Alten geblieben. Wieder zu Hause fällt er zurück in seine alten Gewohnheiten, sein Selbstmitleid, sein schlechtes Selbstimage. Und einige Wochen später, als Samuel das Volk zusammenrief und wollte öffentlich Saul als König einsetzen, konnten sie den Saul nicht finden. Nach langem Suchen haben sie ihn im Gepäckraum versteckt gefunden. Der neue König, der das Volk, das Heer des Volkes leiten sollte. Also Saul ist zurückgefallen in alten Gewohnheiten. Es ist so, dass eine Berufung oft mit einer neuen Hingabe gefolgt wird, aber wir sind nur richtig erfolgreich in diese Berufung, die Gott uns gibt, wenn wir den Geist Gottes Raum geben, uns grundlegend und ständig zu verändern. Losbinden hat zwei Seiten. Der Esel musste losgebunden werden, bevor es Jesus dienen konnte. Der Geschäftsmann musste das Geld haben und geben, bevor das Reich Gottes gebaut werden konnte. Saulus hat Ja gesagt zu diesem königlichen Aufgabe, aber hat das nicht weitergeführt und ist zurückgefallen. Also alte Gewohnheiten loslassen ist die eine Seite, aber ein neues Leben mit Jesus, mit Gott anzunehmen, das ist die zweite Hälfte von diesem Losbinden, diesem Loslassen. Eine Bekehrung hat zwei Seiten. Und die traurige Bilanz bei Saul sehen wir in Kapitel 13, wenn ihr das nachlesen wollt. Die Armeen sind aufgestellt. Samuel verspricht, dass der Saul gewinnt. Aber er möchte einen Gottesdienst vorher machen mit den Armeen und Gottes Segen erbitten. Samuel verzögert sein Kommen. Saul wird nervös. Die ersten Soldaten laufen weg. Und Saul entscheidet, ich mache den Gottesdienst, damit wir den Krieg gewinnen. Er feiert den ohne Samuel. Kurz darauf kommt Samuel und sagt, was machst du denn hier? Das ist nicht gut. Er verliert die Schlacht und beginnt ein Prozess, wo er und sein Sohn Jonathan letztlich getötet werden und er verliert sein Königreich. Ich finde den Kontrast hier sehr stark zwischen den Jüngern und den Eselbesitzer, die genau die Anweisung Jesu gefolgt sind, treu sind, das zu tun, und Saul, der einen guten Anfang gemacht hat, aber nicht fortgesetzt hat. Er fiel zurück in alte Gewohnheiten und konnte dann den Abenteuer Gottes, der eigentlich für ihn vorbereitet war, nicht erleben. Ich möchte gerne, dass wir eine Minute Zeit jetzt nehmen, jeder für sich, darüber nachzudenken. Und vielleicht Gott zu fragen, was möchtest du mir durch diese Eselgeschichten zeigen? Über mich selbst oder über meine Nachfolge zu dir, über meinen Besitz oder über das Loslassen? Was muss ich loslassen, um deinen Willen wirklich zu leben? Wir nehmen eine Minute Zeit, mit Gott zu reden. Ich hatte noch einen Titel überlegt zuletzt. Gottes Anweisungen folgen. Und heute Morgen fiel mir noch eine fünfte ein. Gottes Willen folgen. Also ihr dürft auswählen, welcher Titel ihr auftragt auf euren Blättern, wenn ihr mitschreibt. Oder ihr könnt sie alle vergessen. Oder selber eine überlegen. Aber Gottes Willen folgen. Nicht mehr als Gottes Willen. Die Jünger haben genau den Auftrag erfüllt. Nicht mehr. Der Eselbesitzer hat aber auch nicht weniger aus seinem Auftrag gemacht. Er hat den Esel vorbereitet, er hat den Esel eingesetzt, er hat keine Ausreden gegeben, er hat keine Bedingungen gestellt, sondern er hat den Esel bereitgestellt, damit es Jesus dienen konnte. Der Meister hat Bedarf. Und Gottes Willen, nichts anderes. Das war eigentlich Sauls Problem. Er war bereit, König zu werden. Widerwillig vielleicht, aber er hat es eingewilligt. Aber er hat auch noch andere Stimmen und andere Motivationen nebenbei gehabt. Er wollte erfolgreich sein. Er wollte vielleicht Anerkennung sein. Vielleicht wollte er einfach nicht einen Fehler machen und sich blamieren. Ich weiß es nicht. Wenn ich predige, meistens habe ich ein Gebet gesprochen, bevor ich nach vorne komme. Herr, du darfst alles machen. Du kannst, ich kann völlig versagen, dass der PowerPoint nicht läuft, dass ich meine Notizen nicht finde, dass ich den Weg verliere oder dass meine Stimme weggeht. Aber ich möchte, dass du geehrt wirst. Und das ist, denke ich, ganz wichtig, die Frage unserer Motivation. Nicht nur das, was wir tun für Gott, sondern warum wir das tun und wer soll die Ehre bekommen. Saul hatte andere Stimmen gehört. Gottes Willen, nichts anderes. Gottes Willen, nicht mehr, nicht weniger und nichts anderes soll geschehen. Amen.